Wir feiern heute bekanntlich den dritten Advent. Ich denke, das ist allen bekannt. Und das ist der Sonntag Gaudete. Und Gaudete heißt Freude. Der Leitvers von heute wäre: Freut euch alle Zeit in dem Herrn. Abermals sage ich euch, freut euch. Und die Farbe von Freude ist rosa. Normalerweise dürften heute alle rosa gekleidet sein, um auszustrahlen. Heute ist der Tag der Freude. An den anderen Tagen sind wir normalerweise in der Adventszeit lila gekleidet. Heute wäre rosa dran. Deshalb habe ich ein rosa Hemd an, dass ihr euch nicht wundert, dass ich verkommen bin. Das ist pure Absicht, was ich da gemacht habe. Sonntag Gaudete, Sonntag der Freude. Ich muss eine kleine Geschichte am Anfang erzählen. Damit ich die richtig starte, muss ich sie wirklich ablesen, sonst können sie in die Hecken gehen. Die beginnt so, es ist ein Rätsel. Rätsel. Die Mutter von jemand hatte 4 Söhne. Nord, Süd, Ost hießen die 3. Und wie heißt der 4.? Bitte? Jemand, super. Gib nachher einen Kaffee, okay? Oder ein Eis oder was. Und einen Applaus natürlich. Jemand, ein schöner Name, jemand. Christliche Hoffnung leben inmitten einer sperrigen Zeit. Die Julia hat es schon erwähnt. Und der Farbverlauf soll das ein bisschen aufzeigen. Christliche Hoffnung, gelb, hoffnungsvoll, eine warme Farbe inmitten und dann wird es immer sperriger und leicht grau. Dieser Tage hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Dame, wirklich eine Dame, so ist sie mir vorgekommen, die ist mir draußen begegnet und wir sind ins Gespräch gekommen. Sie kennt mich vom Livestream wohl. Und dann hat sie gesagt, sie wäre noch wörtlich Vorkriegsware. Sie ist also vor dem Zweiten Weltkrieg geboren worden, lebt noch. Und sie hat zu mir gesagt, Herr Dauerhalt, ich verstehe diese Welt nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und ich verstehe es nicht, dass man jetzt schon wieder davon reden kann, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Es macht mir so zu schaffen und es macht mich so traurig und Sie glauben es vielleicht nicht. Ich sitze daheim am Fernseher, schaue die Nachrichten an und weine einfach. Ich verstehe es nicht. Wir haben uns über alles Mögliche noch unterhalten, aber diese Gedanken, jemand, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und sagt, ich kann es nicht verstehen, dass wir jetzt schon wieder nach Krieg schreien, das kann ich ein Stück nachvollziehen. Mein Vater hat vom Krieg erzählt, und wenn ich die Worte höre, kriegstüchtig werden und denen müssen wir es zeigen und das bomben wir zusammen und denen beweisen es wir, denke ich, es darf alles nicht wahr sein. In dieser Welt ist etwas extrem Sperriges. Extrem, ich sage so, Bösartiges. Da ist extrem viel Gutes und Schönes und auf der anderen Seite ganz Schwieriges, Tödliches, Zerstörerisches. Und man kann jetzt dazu neigen und nur noch über das Schöne reden, Sonntag Gaudete, oder man kann nur noch über das Schwierige reden. Und die Frage ist, kann man so etwas zusammenbringen? Wir blenden das aus an Weihnachten und dann singen wir vom Christkind und alles ist gut. Aber tief innen wissen wir, es ist nicht gut. Wir wissen, da ist eine sperrige Welt. Das ist so. Andere verlieren sich in der sperrigen Welt und werden depressiv und schließen sich ein. Auch das ist keine Lösung. Unsere Herausforderung ist, dass wir christliche Hoffnung leben, genau inmitten dieser sperrigen Welt. Ich habe vor 2 Wochen gepredigt und ihr seht hier über den großen Bogen über das Normale, wie es gedacht war, Schöpfung, Gott überträgt dem Menschen die Verantwortung und das Ganze geht in Richtung Vollendung, endgültige Erfüllung. Gott, der bei seinen Menschen wohnt, Natur und Kultur, die geschaffen wird, Städte, die gebaut werden, ein unglaublich schöner Traum. Und der Mensch, das wissen wir, hat es vermasselt, er hat Gott den Rücken gekehrt und das, der bekannte Sündenfall und dann kommt die Erlösung. Wir sind nicht erlöst von etwas, sondern erlöst zu etwas, zum wahren Menschsein inmitten dieser sperrigen Welt. Wir sind erlöst zum Menschsein inmitten dieser sperrigen Welt und die gesamte Schöpfung wird irgendwann erlöst werden von dem Ganzen, was böse und sperrig und schräg ist, wird sie befreit und erlöst sein. Und Gott, und das ist das Schöne, Gott kommt zu seinem Ziel, ob wir mitspielen oder nicht, er kommt zu seinem Ziel und er wird die Schöpfung vollenden. Und wir werden mit Gott, das ist das große Ziel, wohnen. Ich habe damals vor zwei Wochen, das Bild dieser großen Stadt, 2400 Kilometer, ein Würfel, der vom Himmel kommt. Und einige haben gesagt, Thomas, bist du jetzt schon so naiv, dass du das so glaubst? Ich muss sagen, mir ist klar, dass dieser Riesenwürfel ein Bild ist, das ist mir klar. Und dennoch etwas Gigantisches. Und wenn ich immer gleich sage, ja, das ist ja nur ein Bild, ist ja nur ein Bild, ist, dann wird alles klein und schrumpft. Deshalb habe ich bewusst gesagt, diese Stadt, ein Würfel mit 2400 Kilometer, unfassbar schön, was da kommt. Das ist die Erfüllung, nämlich Gott wird bei uns wohnen, wir werden keine Energieprobleme mehr haben, das ist alles passé. Und die Frage ist jetzt, wie können wir in diesem unteren Bogen, in der vorläufigen Erfüllung leben, nämlich christliche Hoffnung von der Zukunft her. Ich habe diese Woche ein altes Lied gehört, ich glaube von den Scorpions, Wind of Change, Wind of Change. Ein altes Klassiker, ein tolles Lied, der besingt auch, wir leben von der Zukunft her. Der Wind bläst uns von der Zukunft ins Gesicht. Aber wie können wir das leben? Wie kann das gelingen? Und Paulus schreibt das ganz komprimiert in seinem Brief an die Römer. Und er sagt dort, das Reich Gottes, der untere Bogen, das vorläufige Erfüllung, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken. Wir sehen es gleich. Oder wie es hier übersetzt wird, Neues Leben, Bibel, denn im Reich Gottes geht es nicht oder ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit, Frieden und in, und wir sind bei Sonntag Gaudete, in der Freude im Heiligen Geist. Luther übersetzt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und um diese drei Begriffe wird es heute gehen, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn Luther oder wenn Paulus dort sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, dann sagt er nicht, wir sollen nicht mehr essen und trinken. Und er sagt auch nicht, wir sollen uns nicht mehr freuen an Essen und Trinken. Er sagt in die Situation von der Gemeinde zu Rom hinein, die haben Speisevorschriften aufgestellt. Die haben besondere Tage hervorgehoben, Rituale vollzogen. Und da sagt Paulus, das ist nicht das Entscheidende, was ihr esst und trinkt. Das Entscheidende ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende. Nicht, dass wir meinen, Essen und Trinken wäre nebensächlich. Das ist wichtig. Aber es ist nicht entscheidend, ob ich Vegetarier bin oder Veganer oder nur noch die Knochen vom Hähnchen isst. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass eine Gerechtigkeit, ein Friede und Freude herrschen. Gerechtigkeit bedeutet, das Leben richtig führen, richtig gestalten, recht führen, recht gestalten. Friede, das Leben, das gut verläuft. Wenn Friede herrscht, dann werden alle Energien zum Guten eingesetzt und dann kann man sich vorstellen oder erahnen, wie das Leben verläuft. Wenn Friede herrscht in einer Familie an Weihnachten, wenn Friede herrscht in einem Land, dann werden alle Energien zum Guten eingesetzt. Und dann boomt und brummt und dann blüht das Leben auf. Und das Leben fühlt sich richtig an, Freude. Ist schön, dass Paulus hier alle drei Bereiche, wie man das Leben führt, der Friede und die emotionale Seite des Lebens kommt auch zum Ausdruck, die spart er nicht aus. Die ist ihm wichtig, die gehört mit dazu. Jetzt können wir sagen, und zum Ersten, ja, was heißt das Leben richtig führen? Was heißt das Leben recht führen? Wenn wir Gerechtigkeit hören, dann denken wir wahrscheinlich an Gesetzgebung, an die Richter, die gerecht sprechen und an vielleicht noch ein paar Sozialordnungen, die wir kennen. Aber es geht darum, das Leben richtig zu gestalten, recht zu führen. Und da ist die Frage, wie können wir denn als Christen das Leben richtig gestalten, dass Friede entsteht und am Ende Freude dabei herauskommt. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, darf ich die nächste Folie sehen, ich sage euch, wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser bestellt ist als bei den Gesetzeslehrern und Pharisäern, werdet ihr nie in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Wenn eure Gerechtigkeit, eure Lebensgestaltung nicht besser ist als die der Pharisäer, no way ins Himmelreich, beziehungsweise kein Weg, dass der Himmel in den vorläufigen Bogen von unten kommt, in die vorläufige Vollendung. Denn der Himmel kommt auf die Erde. So beten wir in unser Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mehr Himmel auf Erden, das beten wir. Und jetzt sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann habt ihr keinen Anteil jetzt hier schon am Reich der Himmel. Dann gibt es keine wirkliche Freude und keinen wirklichen Frieden. Was war die Gerechtigkeit der Pharisäer? Die Pharisäer haben versucht, alles akkurat richtig zu machen. Sie haben Mehl und Dinz Kümmel und Pfefferminze und verzehntet. Alles akkurat abgewogen aufs Gramm und unglaublich alles richtig gemacht. Und über dem allem richtig machen, kann man bitter werden. Der ältere Bruder im Gleichnis von den zwei Söhnen, der jüngere, der abhaut, der ältere, der zurückbleibt, der macht alles richtig. All die Jahre, sagt er zum Vater, habe ich für dich geschuftet, wie ein Idiot. Ich habe immer alles richtig gemacht. Und nie durfte ich feiern und festen. Und der Vater sagt ihm, hey, mein Junge, was ist denn los? Alles gehört dir. Du hättest deine Freunde einladen können, festen und feiern. Du hast es nicht gecheckt, um was es geht, wenn man mit mir lebt. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als dass sie sich darauf konzentriert, alles verbissen und verborgen richtig zu machen, habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Der Himmel wird nicht durch euch und mit euch hier auf die Erde kommen. Aber was ist jetzt richtig und recht leben? Matthäus 5 ist der Anfang der Bergpredigt. Wer wissen will, wie man richtig und recht lebt, der kann nur auf die Bergpredigt zurückgreifen. Matthäus 5, 6 und 7. Wäre eine schöne Weihnachtslektüre, Matthäus 5 bis 7 zu lesen, jeden Tag einmal durchlesen. Diana ist schon ganz wild drauf, ich sehe es dir an, jeden Tag Bergpredigt lesen, um zu erfahren, wie man recht lebt. Ich habe sie ganz kurz zusammengestellt, diese Bergpredigt, dass man ein bisschen einen Überblick bekommt, um was es da geht. Ihr seht es hier, Bergpredigt bedeutet gerecht leben. Wer gerecht leben will in dieser sperrigen Zeit, eine Alternative, eine positive Revolution anzetteln will, eine positive Rebellion leben will in dieser Weltzeit, mehr Himmel auf Erden, der soll Bergpredigt lesen und leben, tun. ist das Hauptstichwort in der Bergpredigt. T-U-N. Tun, Tag und Nacht. Wer sich freuen darf, die Seligpreisungen, so beginnt die Bergpredigt. Wer sich freuen darf. Ihr seid gesegnet, wenn ihr wie Bettler vor Gott steht. Das ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt und so weiter. Berufung. Ihr seid Vorzeigestadt. Ihr seid, nach der Seligpreisungen, das Licht für die Welt, Salz für die Erde. Ihr bringt die Farben Gottes in diese Welt hinein. Das seid ihr. Lebt, was ihr seid, sagt Jesus. Nicht ihr müsst, sondern ihr seid. Entdeckt das. Werdet die beste Version eurer selbst. Und das geht nur im Zusammenspiel mit Gott. Und dann kommt die wahre Auslegung der Gebote. Jesus sagt, zu den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch. Jetzt kommt der Messias, der Rabbi, und er legt die Gebote mal richtig aus, wie sie gedacht sind, nicht wie die Überlieferungen sagen. Dann Gefahr vor falscher Frömmigkeit, Spenden für Bedürftige, Beten und Fasten. Man kann falsch beten, man kann falsch fasten und man kann falsch Almosen geben. Das ist etwas Ernstes. Wer gerecht leben will, wer in Rumänien war und dort den Armen etwas gibt, der müsste unbedingt vorher Bergpredigt lesen, wie man richtig gibt. Man kann falsch geben. Ich kann zu Matthias sagen, Matthias, du bist ein armer Mensch, du schaffst in der Schweiz, verdienst wenig Geld. Damit du mal einen Urlaub geben kannst, gebe ich dir mal einen ordentlichen Scheck. Ich überweise dir mal was, so. Das wäre ein Geben, das falsch ist. Wenn er nachher an seinem Auto diese 1000 Euro findet, hinter dem Scheibenwischer geklemmt, im Namen Jesu, freu dich darüber. Das wäre ein richtiges Geben. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte gibt. Man kann falsch geben. Dann kommt der ungeteilte Dienst in der Bergpredigt. Man kann nicht zwei Herren dienen. Gott und dem Mammon. Man kann nicht alles auf die Karte Geld setzen und gleichzeitig Gott dienen wollen. Umgang mit sich selbst, nämlich Umgang mit Sorgen. Was macht ihr euch Sorgen, sagt Jesus. Was macht ihr euch Sorgen? Seht euch die Lilien des Feldes an. Salomo in all seiner Gebracht war nicht einmal annähernd so schön gekleidet, wie die Lilien sind. Also was macht ihr euch Sorgen? Er kümmert sich um euch. Ihr seid viel mehr als die Lilien. Umgang mit Sorgen. Splitterbalkenprinzip. Bevor du zu deinem Bruder gehst, und ihm den Splitter aus dem Auge ziehen willst, realisiere, dass du einen ganzen Balken vor deinen Augen hast. Und dann noch Selbsttäuschung, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen. Wer das wachsam anschaut, der merkt, aus jeder Pore der Bergpredigt springt das Doppelgebot hervor. Gott lieben, den Nächsten lieben und eine gute Selbstfürsorge pflegen. Das durchzieht die Bergpredigt. Das ist spannend. Das heißt, wer recht und richtig leben will, entlang der Bergpredigt, entlang der Bibel, der wird ganz schnell merken, dass in die normale Gesetzgebung, die wir kennen, die wichtig ist in unserem Staat, eine spirituelle Dimension hineinkommt von A bis Z. Alles ist durchdrungen und durchzogen von diesem Jesus und von Gott. Alles. Ohne Beten und ohne Heiligen Geist funktioniert das nicht. Das sagt uns schon die Bergpredigt. Ja, es geht um den Mitmenschen. Ja, es geht um dich selber. Und ja, es geht um Gott. Das durchzieht die ganze Bergpredigt, wenn wir sie achtsam lesen. Nicht systematisch aufgeteilt, wie wir es gern hätten, sondern ein Durchzogensein von allem. In der Mitte ist das Vater unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und später kommt noch einmal Gebet. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet empfinden. Sucht dieses Reich Gottes und ihr werdet es finden. Ihr werdet es leben können. Sucht danach, wie man vergeben kann. Sucht danach und Gott wird euch reich beschenken. Ich finde das eine höchst spannende Reise, diese spirituelle Dimension kommt dazu. Und genau das greift Paulus auf, wenn er sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Es hat eine zutiefst geistliche, spirituelle Dimension. Und das Ganze findet in Matthäus 5, 48 den Höhepunkt, wo Jesus dann sagt, darf ich die nächste Folie sehen, Gottes Wesensart sollte immer mehr euer alltägliches Verhalten bestimmen. Luther übersetzt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Friedrich Haub überträgt, Gottes Wesensart sollte immer mehr euer alltägliches Verhalten bestimmen. Denn wir sind göttlichen Ursprungs. Und in jedem von uns wohnt etwas Göttliches. Es ist nur die Frage, ob ich diesen Gott an mich heranlasse, in mich hineinlasse. Man könnte sagen, Bergpredigt, Gottes Wesensart soll immer mehr unser alltägliches Verhalten bestimmen. Das wär's. Gott lässt Regeln über Gerechte und Ungerechte. Was tut ihr besonders, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Was tut ihr besonders, wenn ihr die beschenkt, die euch auch beschenken? Gott lässt Regeln über Gerechte und Ungerechte. Eure Liebe soll vollkommen sein, wie die Liebe des Vaters im Himmel. Das wäre gerecht leben, pointiert gesagt. Und wir müssen immer im Hinterkopf haben, wir feiern Weihnachten, Gaudete, Freude, beginnt mit gerecht, richtig leben. Das führt sich fort mit Frieden und führt hin zur Freude. Ich werde es am Schluss noch erwähnen. Und dann sagt Jesus die Summe von allem, ganz schlicht und einfach, sagt er, behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist die neue Auslegung. Ich sage euch, zu den Alten wurde gesagt, ich sage euch, behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Dann lebt ihr recht. Und wir sehen es wieder, Gottes Wesensart, die soll in uns wohnen. Und dann geht's flugs zum Mitmenschen. Wie in der Weihnachtsbotschaft der Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen. Und wir trennen das, wir verehren nur Gott, verlieren uns in der Anbetung und nur Gott und nur Gott. Und dann sagen wir zum Nächsten, du bist echt ein blöder Hund. Fatal, wenn wir das trennen. Das ist die Botschaft der Bergpredigt. Zutiefst spirituell inspirierte Ethik leben. Eine Ethik der Liebe und der Gewaltfreiheit. Eine Ethik des radikalen Füreinander. So haben wir es in unseren Werten formuliert. Gottes Wesensart ist so der Kernpunkt, sollte immer mehr euer ganzes Verhalten bestimmen. Es ist immer die Frage, was würde Gott jetzt tun wollen mit mir, durch mich? Ich bin nicht Gott, nicht verwechseln, ich bin nicht Gott, aber mit was würde er von mir erwarten, wenn er in mir wohnen würde? Wie sollte ich und könnte ich mich verhalten? Und das Leben würde sich radikal verändern. Radikal. Das als erstes Mal zum Recht leben. Jetzt geht es dann schneller, weil das ist die Grundlage. Richtig Recht leben. Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir kommen zum nächsten Aspekt, das ist der Friede. Friede. Wir denken ganz schnell an Krieg. Und es stimmt, Friede bedeutet, dass kein Krieg ist. Aber Friede ist viel, viel mehr als Abwesenheit von Gewalt und Krieg. Und Friede ist viel, viel mehr, als die Frommen sagen, ich fühle mich irgendwie friedvoll, ich bin ganz ruhig, es ist alles in Ordnung, es ist gut, ich fühle mich wohl. Zum Gähnen, gell? Sowas. Wenn man nur bei sich bleibt. Friede kann langweilig werden. Friede ist etwas höchst Aktives. Friede, das hebräische Wort Shalom, bedeutet ganzheitliches Wohlergehen, ganzheitliches Wohlsein, Aufblühen, die Fülle. Und jetzt sind wir wieder im unteren Bogen. Die Fülle des Lebens kann schon annähernd hineinkommen in unser Leben, wenn wir Frieden leben, wenn wir gerecht leben. Aber diese Welt sperrt sich. Deshalb sagt Jesus im Bereich vom gerechten Leben auch, dass wir Gewalt leiden werden. Geh noch eine Folie zurück. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, weil sie Gottes Willen leben, denn ihnen gehört das Himmelreich. In all dem, wenn wir den unteren Bogen konsequent leben, gibt es immer etwas Sperriges, etwas, das sich sperrt gegen diese Lebensweise. Im Bereich des gerechten Lebens sagt Jesus, glücklich zu preisen. Und wie ein Paradox, ihr seid beneidenswert, denn ihr werdet verfolgt werden. Wenn ihr beginnt, so zu leben, wie ich es will, dann werdet ihr da und dort anecken. Heute Morgen hat jemand zu mir gesagt, sie hätte das Buch von William Wilberforce gelesen, der maßgeblich Anteil hat an der Abschaffung der Sklaverei und an der Abschaffung des Verkaufs von Sklaven. Wilberforce hat sein ganzes Vermögen dafür eingesetzt, war ein sehr, sehr reicher Mann und er hat sehr, sehr viel Anfeindungen bekommen, weil er Gottes Gerechtigkeit gelebt hat. Denn Wilberforce hat gesagt, vor Gott sind alle Menschen gleich, alle sind vor Gott gleich. Und deshalb setze ich mich ein für diese Menschen, die so misshandelt werden und so schlecht behandelt werden. Ich setze mich ein. Und das kann man sich denken, die Reichen haben sich nicht darüber gefreut, denn die haben von den Sklaven gelebt und sind durch Sklaven reich geworden. Deshalb sagt Jesus, ihr werdet verfolgt werden, aber ihr werdet glücklich zu preisen sein. Friede. Christus, sagt Paulus, ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Was heißt das? Christus ist unser Friede. Durch Christus haben wir Frieden empfangen, sind versöhnt mit Gott. Das ist die eine Seite und das ist wertvoll und das ist schön. Deshalb haben wir hier ein Kreuz. Die Liebe Gottes und die Liebe Christi hat ihn ans Kreuz gebracht und wir haben am Kreuz, ich sage es mal so, Gott ermordet. Und er hat es zugelassen, damit wir Frieden haben. Aber das geht viel, viel weiter. Wir bleiben gerne dort stehen und sagen, Christus ist unser Friede, mir ist meine Schuld vergeben, super. Und jetzt mache ich weiter wie vorher. Christus sagt uns aber ganz deutlich, und jetzt lebt, wie ich lebe, und wir sind wieder in der Bergpredigt. Nicht nur, dass ich bewirkt habe, dass die Schuld vergeben wurde, nicht nur, dass er erlebt, was Liebe bedeutet, sondern auch, wie Friede stattfinden kann, erlebt ihr an mir und jetzt lebt mit mir, dass dieser Friede in euren Beziehungen nötig ist. Und das Entscheidende, dass wir Frieden haben, ist Vergebung. Das ist der Kernaspekt. Und keine Religion kennt das, nur der christliche Glaube, Vergebung, Vergebung. Und ohne Vergebung keine Zukunft, kein Frieden. Ihr müsst nur nach Syrien jetzt schauen, in die große Politik. Wenn diejenigen, die bisher malträtiert worden sind, und die sind bösartig malträtiert worden, ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, als die Menschen aus dem Gefängnis freikamen, die kommen jetzt raus und was werden sie wahrscheinlich tun? Die malträtieren, die ihnen im Leben so bösartig zugesetzt haben. Das ist voll verständlich, aber so wird es nie Friede geben. Der einzige Weg wäre, dass sie vergeben und sagen, wir durchbrechen das Rad der Vergeltung und der Rache. Sonst geht es in 30 Jahren, dreht sich's wieder und dann sind die wieder die Blöden. Ohne Vergebung keine Zukunft und kein Friede. Und Christus hat vorgemacht, wie Vergebung geht. wie ich meiner Frau vergeben kann, meinen Kindern, meine Kinder mir, die Gemeinde einem unperfekten Pastor vergeben kann, der Pastor der unperfekten Gemeinde, denn wir leben noch im unteren Bogen. Und ohne Vergebung, kein Friede, kein Miteinander, es funktioniert nicht. Und beim Frieden und bei Vergebung muss einer den Preis zahlen. Es ist einfach so. Einer muss den Preis zahlen. Wenn ich der Christel 100.000 Euro schulde, was durchaus möglich wäre, und ich sage zu ihr, Christel, ich kann es nicht zurückzahlen. Ich habe es nicht. Nicht um alles in der Welt. Ich habe es nicht. Und sie würde sagen, Schwamm drüber. Löschen wir es aus. Wer hat den Preis bezahlt? Sie selber. Denn sie ist um 100.000 Euro ärmer. Vielleicht macht es ja nicht so viel aus, ich weiß nicht so viel, aber immerhin, denn einer muss immer bezahlen, wenn Schuld da ist. Wenn emotionale Schuld da ist, muss einer bezahlen. Und Vergebung ist der Schlüssel zum Frieden. Wenn wir sagen, Christus ist unser Friede, dann sagt Christus, ja, ich habe dir vergeben. Ja, das habe ich. Und jetzt lebt diese Großzügigkeit weiter mit deinem Mann und deinen Kindern und deinen Nachbarn und allen. Leb sie weiter. Nicht zum gutmütigen Trottel werden, aber Dinge benennen und vergeben, um den Kreislauf der Rache zu vergelten. Und das sehen wir und wir sind wieder in der sperrigen Welt. Eine Welt, Menschen, die Christus nicht kennen, die sperren sich dagegen. Die sperren sich dagegen. Deshalb lesen wir auch dann im Propheten Jesaja, und das gilt bis heute, dass die Welt sich gegen diesen Frieden sperrt. Dennis, die nächste Folie bitte. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Das ist ein Bild bis heute. Egal, wo wir hinschauen. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist das Sperrige. Die Welt kennt den Weg des Friedens, der auf Vergebung und Versöhnung basiert, kennt sie nicht. Ansatzweise da und dort. Und ich habe mir gedacht, wenn die Menschen, die aus Syrien 2015, 2016 kamen, wenn die hier etwas mitbekommen hätten, im christlichen Abendland, in Kirchen gegangen wären und gecheckt hätten, ach so funktioniert Friede, ach so funktioniert Vergebung und Versöhnung. Die Christen haben etwas, das haben wir nicht mal ansatzweise. Wow, so könnte Leben in einer sperrigen Welt funktionieren und sie würden nach Hause gehen als versöhnte Versöhner und würden diesen Aspekt in ihr Land bringen, das wäre Heil und Segen für dieses Land. Ich habe nichts dagegen, dass wir ihnen diakonisch geholfen haben, ist zentral wichtig. Aber das Entscheidende wäre, und vielleicht wurden sie deshalb geschickt, dass sie Frieden, Vergebung und Versöhnung lernen und erleben. Und ich habe mich gefragt, erleben sie das in unseren Kirchen? Ist das das Zentrale, das wir weitergeben? Christus, der versöhnte Versöhner, der uns als versöhnte Versöhner in diese Welt schickt, damit Frieden werde, denn ohne Vergebung ist Friede nicht möglich. Ich habe die Befürchtung leider, dass diese Menschen hier wenig gelernt haben an dem Punkt. Wir haben uns gut um sie gekümmert, aber das Wesentliche, manchmal denke ich, haben wir ihnen vorenthalten. Und sie gehen nicht gut gerüstet an dem Punkt zurück in ihre Heimat als Friedensboten. Was bringen wir als Kirchen in diese Welt hinein? Was bringe ich als Thomas Dauwalter in mein Dorf hinein? Und wir kommen zum letzten Punkt, der Freude. Gerechtes Leben, richtig leben, führt zum Frieden, zur Versöhnung, Vergebung, denn das ist Kerninhalt der Bergpredigt. Und wir kommen zur Freude. Freude ist etwas, das wir vielleicht gar nicht so richtig machen können, sondern mehr Folge von etwas ist. Jemand macht etwas gut und dann freut man sich. Und Paulus sagt, wie wenn er die Summe nennen würde seines Dienstes, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, was die Summe seines Dienstes ist, dass er sagt, wir sind die Apostel und die Pastoren und so weiter, wir sind Mitarbeiter zur Freude. Sagt Paulus hier, wenn wir es bekommen, Paulus sagt das, ihr werdet sehen, früher oder später kommt es. Irgendwas hängt wahrscheinlich. Geht im Moment nicht. Wir sind Mitarbeiter zur Freude. Das ist unser Kernauftrag, Mitarbeiter zur Freude zu sein. Wie macht man das? Indem man Menschen mit zu Jesus führt, zum Freudenbringer, der uns Freude bringt, zum Heiligen Geist. Denn Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Unser Auftrag ist es, zu helfen, dass ihr euch freuen könnt. Rudolf Bohren hat gesagt, Predigen, Paragraf 1, Absatz 1, Predigen ist Anleitung zur Freude. Und wer das nicht kann, andere zur Freude anleiten, sagt er, der sollte Totengräber werden. Denn auf Tote hat er wenig Einfluss. Oder besser gesagt, keine. Wenn in Gemeinden und Kirchen keine Freude ist und man nicht mehr lachen darf, dann sind die Mitarbeiter fehl am Platz. Denn die sollen Anleiter zur Freude sein. Nicht zur oberflächlichen Plastikfreude, sondern zu einer tiefen Freude. Und diese tiefe Freude entsteht eben im Zusammenspiel mit dem richtigen Leben, mit dem gerechten Leben. Die entsteht, dass wir dem Frieden nachjagen und Frieden leben. Und das Ergebnis ist Freude. So können wir Gaudate leben. Es ist das Ganze, das wir brauchen. Wenn wir jetzt über Weihnachten nachdenken, müssen wir das Ganze im Bild und Blick haben. Lebe ich gerecht mit den Mitmenschen, mit denen ich Weihnachten feiere? Jage ich nach dem Frieden, der Vergebung, der Versöhnung? Und dann ist eine tiefe Freude da. Eine völlig andere Freude, wenn ich sage, 24. abends, 20 Uhr jetzt, ist Zeit für die Freude. Und dann fällt meiner Frau ein paar ganz üble Dinge, die ich vergessen habe in diesem Jahr, wie ich sie beschumpfen habe. Und dann sage ich, aber du musst dich freuen, heute ist Weihnachten. Und dann rennt sie heulend raus. Denn es ist weder ein gerechtes Leben abgelaufen zwischen uns, noch haben wir uns versöhnt und noch haben wir uns vergeben. Wenn wir von Freude reden, Gaudate, das ist etwas Schönes. Und ich kann meiner Frau, und ich glaube, das kann ich, nein, das kann ich sicher, in die Augen schauen und sagen, Regina, Shalom, ist Friede zwischen uns, bin ich dir noch etwas schuldig? Und sie sagt, Shalom, Thomas. Und sie stellt mir die Frage und sagt, Thomas, Shalom? Und ich sage zu ihr, Shalom, Regina, es ist alles bereinigt zwischen uns zwei. Alle Schulden sind bezahlt. Es steht nichts mehr zwischen uns zwei. Dann können wir uns freuen an einem Champagner für 120 Euro. Dann kann man sich wirklich freuen. Dann kommt Freude auf. Sonst wird es eine billige Freude. Wir müssen uns ja freuen. Und dennoch kann man sich für die Freude entscheiden, sagt Paulus. Freue dich in dem Herrn alle Zeit. Freue dich. Ist auch eine Entscheidung, dass wir uns über Jesus freuen, dass er in diese Welt kam, um Frieden zu bringen, um zu zeigen, wie man gerecht leben kann. Und auch die Freude hat etwas, was in dieser sperrigen Welt nicht möglich ist. Deshalb sagt Paulus an einer Stelle, auch im Römerbrief, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir sind immer noch im unteren Bogen. Wir sind immer noch nicht in der Vollendung. Wir sind immer noch nicht in der vollen Fülle des Lebens. Aber es blitzt auf, weil es von der Zukunft kommt. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Am Donnerstagabend ist in Eirach ein, vielleicht haben es manche gelesen, ein Straußenstall hat gebrannt. Und das ist ein Riesenhallo, wenn so ein Stall brennt. Und am anderen Morgen, ich habe es dann mitbekommen abends, und am anderen Morgen bin ich zu dem Stall gefahren, bevor ich zur Linnwiese bin, und dann sehe ich den Traktor von den Leuten dort stehen und ich denke, oh nein, jetzt sind die da. Was soll ich da sagen? Ich glaube, ich drehe wieder um. Wenn da hinten ein Fest gewesen wäre, dann wäre ich volle Kanne hintergefahren. Aber jetzt sind die Leute und ich denke, nein. Aber da war klar, gerecht leben. Und das Leben, das war klar. Thomas, du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Die sind da, ja, die sind da. Und jetzt ist es deine Aufgabe, hinzugehen. Mitten in dieser sperrigen, vielleicht Brandstifterzeit. Jetzt ist deine Aufgabe, hinzugehen. Du kommst nicht aus dieser Nummer raus und du weißt es ganz genau. Und ich habe gesagt, ich weiß, Herr. Die tiefe, spirituelle, geistliche Dimension. Ich gehe hin und ich bin hin. Was soll man denn da sagen? Halb so schlimm oder zum Glück ist nicht ganz Eirach abgebrannt oder irgend sowas. Und geht hin und weint mit den Menschen. Und es Trost. Weinen. Und jetzt kam hinzu, dass dieser Familie, die haben noch Hirsche, die ganzen Hirsche abgehauen sind, 50, 60 Stück, war im Zaun ein Loch, alle weg. Und sich vorstellen lassen, kleineres Vermögen, was da weg ist. Und gestern Abend bin ich durch die Wälder Eirachs getingelt mit der Taschenlampe und habe vielleicht gedacht, ich suche die Hirsche, wenn ich auch nichts machen kann. Ich bete und sage, Herr, schenkst du kannst den Hirschen was ins Ohr flüstern, dass sie wieder heimkehren. Und dann auf dem Heimweg denke ich, ich schreibe den Leuten jetzt, ich habe eure Hirsche gesucht, leider nicht gefunden. Und ich sage zu ihnen, aber ich habe für euch gebetet. Das habe ich. Und dass das gut rauskommt. Aber dazu war ich zu feig, weil ich gedacht habe, wenn ich schreibe, ich bete für euch und dann kommen die Hirsche nicht und dann sagen sie, und jetzt, was ist mit deinem Gott? Ich habe es nicht gemacht. Heute Morgen ärgere ich mich. Ich habe schon gebetet, aber ich habe es ihnen nicht gesagt. Heute Morgen ärgere ich mich, denn wir haben die Nachricht bekommen, die Hirsche sind wieder im Gehege. Und ich denke, du Penner, hättest du es doch geschrieben. Jetzt im Nachhinein kommen, ja, ich habe auch für euch gebetet. Gerecht leben, Frieden leben, Freude leben. Und wir sehen die letzte Folie. Ich habe es versucht so darzustellen. Das ist ein Tanz. Der Tanz des Lebens, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Es ist nicht linear. Wer Gerechtigkeit lebt, Recht lebt, der dringt zum Frieden durch und vom Frieden zur Freude, sondern das eine bedingt das andere. Wer gerecht lebt inmitten von Leid, wer gerecht lebt und für seine Feinde betet, der wird Frieden empfangen und Freude. Die Freude vermehrt wieder das gerechte Leben. Wer mit diesem Jesus lebt, gerecht lebt mit diesem Jesus, der wird zunehmend Frieden, Freude empfangen und die Freude vermehrt wieder, dass ich gerecht leben will. Und die Freude vermehrt wieder, dass ich dem Frieden nachjage und die Gerechtigkeit noch mehr. Und dann gibt es so wie eine Spirale nach oben. Und das Leben beginnt in seiner Fülle, inmitten des garstigen Lebens, inmitten des sperrigen Lebens aufzublühen. Ich habe das vergangenes Jahr oder dieses Jahr extrem erlebt. Ich war unterwegs in Adelsheim und in anderen Vollzugsanstalten, um über Versöhnung und Vergebung, über Frieden zu reden, mit dem Mann, der am Tod unserer Tochter schuldig ist. Und ich habe in der Nacht einen Impuls bekommen, als die Todesnachricht kam. Das wissen die meisten, der Impuls war, die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden. Und das sind so eine Situation. Und daraus wurde ein Gebet, eine tiefe spirituelle Dimension. Vater im Himmel, ich möchte über die Schönheit des Glaubens wieder reden mit dieser sperrigen Erfahrung, die mich fast aus der Bahn geworfen hat. Das ist meine große Sehnsucht. Ich möchte Frieden finden mit diesem Menschen, ihm vergeben, mich mit ihm versöhnen. Und während ich in Adelsheim war, es würde zu weit führen, was dort passiert ist, und ein Häftling auf mich zukam, das Brot reichte und das Wasser reichte wie Abendmahl, auf einmal fällt es mir wie Schuppen von den Augen und ich denke, die Schönheit des Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden. Gerechtigkeit leben, für die Feinde beten, sie segnen, ihnen Gutes tun, dem Frieden nachjagen und Freude empfangen. Und das Ergebnis ist, dass ich heute sage, ich möchte noch mehr Bergpredigt leben. Ich möchte noch konsequenter mit diesem Jesus leben. Ich möchte noch mehr geben, damit Frieden und Freude sich vermehren. Denn Frieden und Freude führen wieder, dass ich Bergpredigt noch mehr leben will. Und Bergpredigt noch mehr leben führt wieder zum Frieden und zur Freude und die Freude wieder zum Frieden und zur Gerechtigkeit. Und dann wird das Leben rund und lebendig und man sagt, wow, ich erlebe mitten in dieser sperrigen Zeit die Fülle des Lebens. Wenn auch immer gebrochen. Wenn auch immer gebrochen, aber das weiß ich. Es gibt eine Unterrealisierung des neuen Lebens. Da leben viele Christen drin, die realisieren zu wenig vom neuen Leben. Und es gibt eine Überrealisierung des neuen Lebens. Das sind die, die meinen, es wäre schon vollendet. Das taugt auch nichts und beide sind enttäuscht. Aber die Spannung aushalten und leben voller Begeisterung. Dann erleben wir inmitten dieser sperrigen Zeit etwas von der Fülle des Lebens und wir werden zu Licht und Salz für diese Welt in dieser Weihnachtszeit. Wenn ihr Weihnachten feiert, nehmt das mit, schaut eure Beziehungen an, lest die Bergpredigt, jagt nach dem Frieden, entscheidet euch für die Freude und wisst immer, es gibt immer noch Sperriges. Und weint mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Leidet darunter, wo kein Friede ist. Betet für Friedensstifter. Und dann lebt die Gerechtigkeit, die neue Gerechtigkeit der Bergpredigt. Gott schenke euch Gelingen dazu. Amen. Ich bete und dann gehen wir in den Lobpreis, die geistliche Dimension, denn alles geschieht im Heiligen Geist. Lieber Vater, ich danke dir für das reiche Leben inmitten des sperrigen Lebens, das du uns schenkst. Und ich werde mehr und mehr davon überzeugt durch meine Erfahrungen, dass inmitten des sperrigen Lebens Fülle möglich ist und wir so Licht und Salz und Hoffnungsträger in dieser Zeit sind. Bitte schenk Gelingen und schenk Friedensstifter her. Und verhinder in Syrien durch Friedensstifter, dass das Ganze kippt und eskaliert in eine andere Richtung. Schenk Friedensstifter im Krieg zwischen Russland, der Ukraine und schenk Friedensstifter her, Palästina und Israel. Bitte, Herr, erbarm dich. Sende solche Menschen aus, denn du hast es uns vorgelebt. Du bist unser Friede und so sollen wir Friedensstifter werden in dieser Welt, in unserer kleinen und der großen. Amen.